Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch sitzt einer jener Menschen, die dafür sorgen, dass wir auch Bücher lesen können, die in einer Sprache verfasst wurden, die wir nicht beherrschen. Herzlich willkommen, Bernhard Hartmann.
Na, hallo, danke für die Einladung.
Herr Hartmann, Sie sind Übersetzer aus dem Polnischen. Warum haben Sie den Beruf des Übersetzers ergriffen, der ja doch ein Beruf ist, wo man nicht ganz vorne auf der Bühne steht?
Also Übersetzer bin ich in gewisser Weise aus Zufall geworden. Also ich habe Literaturwissenschaft studiert, Slawistik, Germanistik. Hatte auch so am Ende des Studiums gedacht, dass ich unter Umständen an der Uni bleibe. Aber was mich dann doch zunehmend gestört hat, das war, dass man eigentlich immer weniger mit den Texten an sich zu tun hatte. Es gab immer eine Theorie, dann noch eine Theorie und dann noch irgendjemanden, der dann diverse Theorien verglichen hat. Das heißt, man war vor allen Dingen in der Sekundärliteratur und theoretischen Literatur und kaum noch beim Text. Und der Text war dann oft auch nur unter Bezug auf irgendeine Theorie interessant und so weiter. Und das hat, hat mir die Literaturwissenschaft verleidet, sozusagen. Und dann hatte ich Glück tatsächlich, dass ich ein Angebot hatte, einen inzwischen nicht mehr lebenden, damals aber noch durchaus agilen und auch bekannten polnischen Autor zu interviewen, Tadeusz Różewicz, der als Lyriker und Dramatiker bekannt war und in Berlin war, weil ein Stück von ihm Premiere hatte und ein Freund, der bei Theater der Zeit gearbeitet hat, mich gefragt hat, ob ich nicht ein Interview mit ihm führen wolle. Und das habe ich gemacht, habe ihn dann auch in Wrocław, Breslau besucht, wo er lebt, um den Text autorisieren zu lassen. Und der hat mir dann ein Manuskript, also einen Computerausdruck mit Notizen eines unveröffentlichten Gedichts geschenkt, sozusagen als Andenken an dieses Treffen. Und wiederum dieser Freund hat gesagt, dann übersetzt das doch und schickt das mal irgendwo hin. Und das habe ich getan und daraus ist dann das geworden, was draus geworden ist. Und ich habe gemerkt eben, dass diese Art mit Texten umzugehen, sich mit den, na, wie ein Philologe tatsächlich irgendwie damit zu fragen, was will der Autor, die Autorin sagen, was will dieser Text? Und das eben versuchen mit der eigenen Sprache dann wiederzugeben, dass das ist, was mich eigentlich interessiert an der Literatur.
Herr Hartmann, Sie wurden zuletzt ausgezeichnet mit dem Sonderpreis des Riesengebirgspreises für Literatur für die Übersetzung von In den Häusern der Anderen von Carolina Kuschik, ein Buch, das sehr erfolgreich war, lange auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Und wir werden heute über das Übersetzen reden, aber vor allem wollen wir über ein Buch sprechen, das Sie nicht nur übersetzt, sondern auch herausgegeben haben. Es heißt »Über nichts schreiben, als was meine Augen sehen. Tagebuch aus dem besetzten Warschau 1939 bis 1944« und es ist von Aurelia Wileżyńska. Wer war Aurelia Wileżyńska?
Aurelia Wileżyńska war eine Journalistin, Autorin, die in der Zwischenkriegszeit, das heißt in den 1920er, 1930er Jahren in Polen und dann in Paris gelebt hat, die sich mit Romanen und Reisereportagen, journalistischen Texten einen Namen gemacht hat. Sie ist in Mitte der 20er Jahre nach Paris gegangen für längere Zeit und dann 1937 nach Polen zurückgekommen, nach Warschau und hat dort auch Projekte verfolgt, von denen man nicht so viel weiß und dann eben im August 1939 angefangen, ihr Tagebuch zu schreiben, aus dem dann das Kriegstagebuch geworden ist.
Ja, Sie erwähnen den Krieg. Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht ja bekanntlich Polen. Gut zwei Wochen später besetzte die Sowjetunion gemäß des geheimen Zusatzprotokolls im Hitler-Stalin-Pakt Ostpolen. Damit endete die kurze polnische Eigenstaatlichkeit. Polen war ja seit dem 18. Jahrhundert geteilt gewesen, aufgeteilt zwischen dem russischen Zarenreich, Preußen und Österreich-Ungarn. Erst nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Polen wieder ihren eigenen Staat. Und der verschwand auf einmal von der Landkarte. Deutschland, das Deutsche Reich, annektierte Teile direkt. Der Rest, das sogenannte Generalgouvernement, stand unter deutscher Verwaltung. Und an jenem 1. September 1939 ist Aurelia Wileżyńska nicht in Warschau, sondern sie ist, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, in Südostpolen, der Gegend, wo sie auch aufgewachsen ist, Podolien, eine Gegend, die heute teils zur Ukraine, teils zu Rumänien gehört. Und sie macht etwas Überraschendes. Sie folgt nicht sozusagen der Bewegung der meisten Polen, die sozusagen vor der heranrückenden Wehrmacht fliehen in die Teile, die eben noch nicht besetzt sind, sondern sie nimmt die umgekehrte Richtung. Sie fährt nach Warschau in mehr oder weniger leeren Zügen. Warum macht sie das?
Vielleicht kann ich erst noch einen Satz zu diesem Aufenthalt im Südosten erzählen, weil das auch schon viel über die Autorin sagt. Sie ist nämlich dorthin gefahren im Rahmen eines Ferienlagers für Arbeiter, weil sie, wie sie sagt, diese neue Form des Zusammenlebens kennenlernen wollte. Also Wileszyńska stammt aus einer Gutsbesitzerfamilie. Der Bruder hat eben immer noch das Familiengut 70 Kilometer südöstlich von Warschau, wo sie auch während des Kriegs immer wieder hinfährt. Und in diesen Schichten hat man anders Urlaub gemacht als in eine Ferienkolonie, wo die Leute zum Teil in Zelten gewohnt haben, zum Teil bei den Einheimischen in Zimmern untergekommen sind. Und sie wollte das kennenlernen, ist dahin gefahren aus Neugier. Und ein Grund, abgesehen davon, dass sie natürlich nach Hause wollte, also sie hatte ihre Wohnung in Warschau und wollte dorthin zurück. Sie wusste gar nicht genau, was los ist, dass eben Warschau bombardiert wird, war nicht so klar. Aber abgesehen davon war ein Grund, dass sie wissen wollte, was los ist, denke ich. Mhm. Es wird nie so genau gesagt, aber das ist am Anfang des Buches relativ schnell dann die Motivation, dass sie eben dokumentieren möchte, was passiert.
Ja, kurz zu diesem Podolien, von dessen Existenz ich also vor der Lektüre des Buches zugegebenermaßen nichts wusste, da könnte man jetzt gut eine Passage aus dem Buch vorlesen. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, weil es so viele Passagen aus dem Buch gibt, die ich gerne vorlesen würde. Und sie beschreibt dieses Podolien als eine bukolische, quasi mediterrane Landschaft, dass es einen richtig neugierig macht, da mal hinzufahren. Aber wir werden nachher noch Gelegenheit haben, glaube ich, also ein, zwei Stellen werde ich aus dem Buch mal vorlesen. Das Schreiben dieses Tagebuchs ist nicht einfach eine private Angelegenheit, Liebhaberei gewesen, sondern dieses Tagebuch entsteht unter sehr widrigen Bedingungen. Können Sie diese Bedingungen kurz skizzieren? Denn diese Bedingungen haben ja ganz wesentlich mit dem Regiment der deutschen Besatzer zu tun.
Ja, also die wichtigste Rahmenbedingung ist, denke ich, die, dass Aurelia Wileszyńska in der Warschauer Zeit mit ihrer Schwester, die auch im Tagebuch öfters vorkommt, als Fehler zusammen wohnt und meistens mieten sie Zimmer. Also man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass eben in großen Wohnungen dann Menschen Zimmer, die sie nicht gebraucht haben, untervermietet haben. Das heißt, sie ist nie alleine. Und sie schreibt auf einer Schreibmaschine, was Krach macht. Und sowohl der Besitz von Schreibmaschinen als auch die Erlaubnis zu schreiben musste konzessioniert werden nach dem Beginn der Besatzung. Das heißt, sie schreibt illegal. Kann nur schreiben, wenn niemand in der Wohnung ist. Normalerweise, weil sie anfangs auch niemanden einweiht, weil das natürlich auch alle Mitwisser in Gefahr gebracht hätte und muss die Ergebnisse des Schreibens natürlich verstecken. Das heißt, es gibt auch immer dann Stellen, wo sie sagt, ich habe jetzt wieder die Abschnitte von, was weiß ich, diesem Monat oder diesem Jahr, bevor ich sie ins Versteck lege, nochmal durchgeschaut. Ja, das ist sozusagen das Wichtigste.
Warum nimmt sie dieses Risiko auf sich? Weil sie begibt sich damit ja in potenziell tödliche Gefahr.
Einmal, weil es das ist, was sie als Schriftstellerin tun kann. Dann aus tatsächlich dieser reportereigenen Neugier. Sie möchte einfach wissen, was los ist. Und am Anfang sagt sie, dass es auch ihre Pflicht sei, eben zu dokumentieren, was passiert, um der Nachwelt eben ein Bild davon zu vermitteln.
Es läge ja bei einer Schriftstellerin nahe zu vermuten, dass sie Notizen anfertigt, um daraus irgendwann mal einen Roman zu schreiben, ein fiktionales Werk. Warum macht sie das nicht? Also sie sagt, also das wird in dem Tagebuch relativ schnell deutlich, dass sie das in dieser Form auch belassen will. Also sie wählt bewusst diese Form und schreibt nicht auf einen zukünftigen Roman hin. Wie würden Sie sich das erklären?
Man weiß natürlich nicht, was passiert wäre, wenn Aurelia Wileszyńska den Krieg überlebt hätte. Sie stirbt in den ersten Tagen des Warschauer Aufstands. Und dieses Verhältnis zum Tagebuch und das, was sie damit möchte, ändert sich auch im Laufe der Zeit. Anfangs ist es das Dokumentieren und wahrscheinlich auch wieder der journalistische Impuls, möglichst unvermittelt darzustellen, was passiert. in jeder Hinsicht. Also sowohl die Ereignisse, aber auch eben dann die emotionalen Reaktionen der Menschen und auch ihre eigene. Es gibt auch im Tagebuch immer wieder Stellen, wo sie davon spricht, dass sie Passagen überarbeitet hat. Das heißt, sie hat dann schon zumindest versucht, die Texte ins Reine zu schreiben. Das hat auch was mit diesen Entstehungsbedingungen zu tun. Es gab oft kein Licht. Sie war tagsüber unterwegs, hat dann abends bei Kerzenlicht oder schlechtem elektrischem Licht, wenn es Strom gab, geschrieben. Sie hat ein Augenleiden seit ihrer Kindheit. Das heißt, das muss ein ziemliches Gekrakel gewesen sein, was auf diesen Blättern, auf die sie ihre Notizen gemacht hat, gestanden hat. Und ab einer bestimmten Zeit hat dann ihre Schwester eben auch diese Sachen für sie abgetippt. Und dabei sind in manchen Punkten wahrscheinlich schon auch manche Bereinigungen passiert, wenn sich eben Vermutungen oder Gerüchte als falsch herausgestellt haben. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich das Unmittelbare, was wahrscheinlich für sie den Reiz ausgemacht hat und was natürlich heute auch den Reiz für den Leser ausmacht.
Damit wären wir auch direkt bei der Frage, was in Ihren Augen das Besondere dieses Tagebuchs ist. Also im Vorwort von Carolina Kuschik zu diesem Buch werden andere Werke der polnischen Erinnerungsliteratur oder der Tagebuchliteratur, die in diese Zeit gehören, erwähnt. Ich habe das jetzt nicht im Einzelnen recherchiert, aber mir scheint, die meisten davon sind nicht ins Deutsche übersetzt. Was hat Sie daran fasziniert, dieses Werk ins Deutsche zu übersetzen?
Achso, naja, die meisten sind doch, also von denen, die erwähnt werden, gibt es entweder in Auszügen oder komplett auf Deutsch. Aber es ist natürlich trotzdem immer die Frage, wenn es schon so viel gibt, warum muss man noch ein Werk übersetzen? Und da ist dann tatsächlich diese unmittelbare Beschreibung der Kriegssituation, auch dass es die Perspektive eben nicht des Kampfgeschehens, der Schlachten, der strategischen Entscheidungen ist, sondern tatsächlich sie den Alltag beschreibt. Wie war das in Warschau? Und man ein ziemlich gutes Gefühl dafür bekommt, wie die Unsicherheit auch war. Sie beschreibt an manchen Stellen, wie sie dann immer durch die Stadt läuft, um zu schauen, welche Flagge auf welchen Botschaften weht, um zu sehen, ob jetzt diese Länder schon eben von den Deutschen besetzt sind oder nicht. Und andere Beispiele, wo es dann manchmal auch ganz unglaubliche Gerüchte gibt, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Manchmal berichtigt sie sich auch selber. Aber es ermöglicht einem nachzuvollziehen, wie so Informationen damals kursiert sind in Zeiten, wo man noch nicht mit einem Klick sozusagen fast alles verfügbar haben konnte. Wobei wir heute natürlich auch sehen, wenn es bei der Kriegsberichterstattung aus der Ukraine, dass da auch vieles erstmal ungewiss ist und trotz aller technischer Möglichkeiten man nicht so genau weiß, was passiert. Und das war damals natürlich noch viel, viel extremer. Ist ein Punkt.
Ja.
Dann, das ist mir aber erst beim Übersetzen oder bei der Auswahl der Stellen klar geworden, ist es letztlich auch ein Dokument, das zeigt, was diese Besatzung eben mit dieser konkreten Person, mit Aurelia Wilijeńska gemacht hat, die anfangs kämpferisch ist, sagt, wir haben eine Pflicht zu erfüllen, die auch die ganzen Kriegsjahre hindurch Freunden, jüdischen Freunden, polnischen Freunden, die im Untergrund sind, hilft, auch unter Einsatz ihres Lebens, die aber dann zwischendrin immer wieder müde wird und sagt, hört das denn nie auf? Und die gegen Ende im Prinzip fast auch schon ihr ganzes Tagebuchprojekt in Frage stellt und sagt, ich will eigentlich jetzt über gar nichts Aktuelles mehr schreiben, sondern mach mich lieber an Nachrufe der ganzen Freunde, die gefallen sind. Das war was, was ich am Anfang gar nicht wusste, was aber für mich dann interessant wurde bei der Auswahl und was in gewisser Weise auch einen roten Faden dieser Auswahl bildet, dass man so einen Bogen vom eben ersten Schock bis zu einem sich Abfinden in gewisser Weise mit der Situation führt.
Das ist auch ein Aspekt, auf den ich nochmal zurückkommen will. Also welche Person uns da eigentlich entgegentritt in diesen Tagebüchern. Aber Sie erwähnen im Vorwort auch noch einen anderen Aspekt, den ich auch interessant fand, nämlich, dass dieses Tagebuch in Einzel- und Gruppenporträts auch eine Schicht zeichnet oder ihr ein Denkmal setzt, die durch die deutsche Besatzungsherrschaft zerstört worden ist. Nämlich europäisch gesinnte intellektuelle Polen, viele von ihnen Juden, die dann eben entweder emigriert sind oder von den Deutschen getötet worden sind. Und denen setzt sie ein Denkmal, lässt so ein bisschen auch die Atmosphäre der Diskussionen lebendig werden in den Korrespondenzen. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich sehr spannend fand bei der Lektüre. Sie haben erwähnt Ihre Editionstätigkeit, denn das ist ja ein Buch, das Sie, ich habe es eingangs erwähnt, nicht nur übersetzt haben, sondern auch ediert haben. Das heißt, sie haben eine Auswahl aus dem sehr viel umfangreicheren Originalmaterial getroffen, was uns auf die Überlieferungsgeschichte dieses Buch, dieser Tagebücher bringt. Also wir haben über die Entstehungsbedingungen gesprochen, dass sie das alles heimlich machen musste, dass sie manchmal Dinge überarbeitet hat, dass sie versteckt werden mussten. Es sind zum Teil auch nur hingerotzte Notizen, die man schwer entziffern kann. Und dann wird das Buch nicht veröffentlicht. Es liegt da Jahrzehnte. Und erst 2022 erscheint überhaupt eine polnische Ausgabe. Wobei ich sagen muss, Buch kann man eigentlich nicht sagen, das Material liegt da, das sie durchaus veröffentlicht sehen wollte vor ihrem Tod. Aber es liegt erstmal da und nichts passiert. Woran lag das und warum hat sich das dann 2022 geändert?
Diese Manuskripte waren in Verstecken. Im Haus, in dem eben Wilijenska und ihre Schwester gelebt haben. Dieses Haus wurde zerstört im Krieg. Und die Schwester hat dann schon nach Wilijenskas Tod diese Manuskripte, soweit sie erhalten waren, gerettet und einem Freund anvertraut, der Bibliothekar war. Und so sind diese Manuskripte einmal in der polnischen Nationalbibliothek gelandet und dann in einem anderen Archiv, Zentralarchiv für moderne Akten. Und dort liegen die bis jetzt und wurden lange von Forschern genutzt, ab den 70er Jahren, glaube ich. Aber zum einen wegen des Zustands des Materials, zum anderen vielleicht auch, weil Wilijenska als auch politisch nie richtig irgendwo reingepasst hat. Also sie hat weder sozusagen, die war so das schwarze Schaf der Familie mit ihren liberalen und teilweise linken Ansichten,
aber auch nicht kommunistisch
genug, dass jetzt das offizielle polnische oder offizielle Kultur Polen oder wer auch immer Interesse gehabt hätten, da etwas in der kommunistischen Zeit zu veröffentlichen. Und hinterher war es dann wahrscheinlich auch schon wieder lange her sozusagen. Die Wissenschaftler hatten natürlich den Zugang zu dem Material. Sie wird dann auch oft zitiert, gerade wenn es um die Geschichte des besetzten Warschaus geht. Aber es war einfach viel Arbeit. Also die polnische Druckausgabe hat 1200, 1300 Seiten. Das heißt, das ist ein enormer Aufwand. Und man muss sich vorstellen, dass man diese Seiten erstmal aus den Manuskripten irgendwie rausdestillieren musste, die tatsächlich teils beschädigt waren, teils, man kann die digital sehen teilweise, teils sind die überschrieben. Das heißt, man hat fast schon Palimpseste, die man da entziffern muss. Das heißt, das ist eine unglaubliche Arbeit für jemanden, der das auf sich nimmt. Und es ist für einen Verlag natürlich eine riesige Investition, von der man nicht hoffen konnte, dass sie jetzt dann sich auch auszahlt. Und die polnische Ausgabe geht auf die Initiative und den großen Einsatz von zwei Wissenschaftlern zurück. Marcin Urinowicz, der ist Historiker am Institut für polnisches Gedenken und beschäftigt sich da vor allen Dingen auch mit jüdischen Themen, polnisch-jüdischen Themen. Und Grażyna Pawlak, die Literaturwissenschaftlerin am Institut für Literaturforschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften ist und die bei einer anderen Arbeit auf Wilijenska gestoßen ist. Und die beiden haben sich zusammengetan und auch in mindestens Jahre lange Arbeit, wenn nicht irgendwie, na Jahrzehnte vielleicht nicht, aber doch über 10 Jahre, haben eben ein Manuskript erstellt, mit dem sie dann klassischerweise hausieren gegangen sind, bis ein Verlag in Polen das rausgebracht hat.
Und wie sind Sie dann bei Ihrer Edition vorgegangen? Also Sie hatten da jetzt diese 1200 Seiten auf Polnisch. Haben Sie die einmal komplett gelesen und dann ein zweites Mal und beim zweiten Mal sozusagen aussortiert? Oder wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Also ich kannte Auszüge aus dem Manuskript, weil die Bemühungen von Martin Sander und mir, das Buch irgendwie ins Deutsche zu bringen, quasi parallel
Martin gelaufen. Sander ist ein deutscher Journalist.
Deutscher Journalist, der dieses Tagebuch eben als Archivquelle genutzt hat für Forschungen und dachte, dass es sinnvoll sei, das auch deutschen Lesern zumindest in Auszügen zugänglich zu machen. Und der hat mich als Übersetzer mit ins Boot geholt. Und wir haben dann sozusagen von Grażyna Pawlak und Marcin Urinowicz immer wieder mal Texte bekommen, die sie dann aus dem Material, was sie schon bearbeitet hatten, ausgewählt haben. Und dann sind dann kleinere Veröffentlichungen schon vorab entstanden, die letztlich aber dann auch zur Veröffentlichung geführt haben dann, oder überhaupt zu diesem Buchprojekt. Die Auswahl hat so ausgesehen, dass ich in der Tat anfangs die Idee hatte, ich lese das, mache mir Notizen, welche Stellen ich nehme. Und dann war es aber, wie es immer ist, dann ist die Zeit knapp geworden, beziehungsweise hat sich dann auch so ein bisschen rauskristallisiert, was man machen kann. Es war ein Anliegen des Verlags, dass dass Personen drin vorkommen, mit denen man sich als Leser identifizieren kann. Das heißt, nachdem dann ein paar Hauptfiguren sozusagen da waren, dann war schon klar, die Passagen, wo es um sie geht, das sind teilweise Leute, die sich verstecken, teilweise Menschen, deren Sachen Wileżyńska aufbewahrt hat, während sie untergetaucht waren. Weniger Kollegen, aber ihre Schwester, die Familie eben auf dem Gutshof bei Warschau. Das waren dann schon mal so ja, Leitplanken. Und dann gab es immer wieder Stücke, die an sich, also wie so kleine Miniaturen, interessant waren und von denen oder die mir wertvoll genug erschienen, um reinzukommen, sodass ich dann, nachdem ich ganz durch war mit allem, natürlich auch mehr Material hatte, als dann zwischen diese Buchdeckel, zwischen denen es jetzt steckt, gepasst hätte. Und dann habe ich noch mal ein bisschen zusammengestrichen und manche Sachen ja, stringenter gemacht oder eben redundante Passagen rausgenommen. Und so ist dann sind dann gut 300 Druckseiten entstanden, die trotz aller Schmerzen beim Streichen doch, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von dem vermitteln, was eben dieses Riesenwerk bietet.
Absolut. Springen wir zurück in den September 1939. Aurelia Wileżyńska ist also zurück in Warschau, einer Stadt, mit der sie früher in ihrem Leben gar nicht so viel anfangen konnte, die sie aber mittlerweile schätzen oder sogar lieben gelernt hat. Vor Kriegsausbruch hat sie das Projekt eines Dokumentarfilms über Warschau und seine Bewohnerinnen und Bewohner begonnen, hat Material gesammelt. Und nach Kriegsbeginn ist mir aufgefallen, bemüht sie sich auch nach wie vor darum, die Stadt zu erkunden. Also dieselben Ziele, die sie hat, steuert sie auf verschiedenen Wegen an, um möglichst viel von der Stadt zu sehen. Lässt sich kurz vielleicht mit so ein paar Pinselstrichen dieses Warschau der Aurelia Wileżyńska im Zweiten Weltkrieg beschreiben. Denn es ist ja doch, ohne dass ich mich da jetzt näher auskenne, eine ganz andere Stadt als das Warschau von heute. Denn spätestens nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes haben die deutschen Truppen ja große Teile der Stadt zerstört.
Ja. Also ganz knapp könnte man sagen, dass Warschau der Aurelia Wileżyńska ist ein wachsender Trümmerhaufen und ein wachsender Friedhof, weil sie schon natürlich meistens die Zerstörungen festhält. Das andere ist natürlich irgendwie, oder das andere Warschau der Aurelia Wileżyńska ist das Warschau der bestimmter Orte, also beispielsweise der Sitz des Schriftstellerverbandes, wo sie vorher war, ist so ein Ort, wo sie immer wieder hingeht, weil dort, also einmal aus pragmatischen Gründen, dort gibt es eine Suppenküche für Mitglieder des Verbandes, wo man günstig ein warmes Essen bekommen kann, wo man aber auch Kollegen treffen kann und sich austauschen kann. Und es sind die Orte, an denen sich ihre Freunde entweder verstecken oder aufhalten, weil viele haben natürlich ihre Wohnungen verloren, irren durch Warschau von Notunterkunft zu Notunterkunft, viele auch unter schwierigen materiellen Bedingungen. Und diesen Menschen hilft Wileżyńska, weil sie eben vom Gutshof immer wieder mit Lebensmitteln, manchmal auch mit Geld versorgt wird und was zu verteilen hat, was sie dann auch tut. Richtig nachzeichnen lässt sich dieses Warschau nicht mehr, weil vieles eben, wie Sie gesagt haben, nicht mehr existiert. Also ich war, als ich an dem Buch gearbeitet habe, auch dort und habe mich extra in der Ecke einquartiert, wo sie viel unterwegs war, in dem Stadtteil Powichle, der da vorkommt, eben an der Weichsel, der Hang hinter der Altstadt sozusagen, zur Weichsel hin. Und da ist fast alles komplett zerstört worden. Also keins der Häuser, in denen sie untergekommen ist, steht noch. Das heißt, das war ein ganz anderes Warschau. Aber es ist immer noch so auch dieses kulturelle, literarische Warschau, der Treffen, der Diskussion. Sie geht regelmäßig zu so geheimen, das ist dann immer als Bridge-Runde getarnt, geheimen Zusammenkünften von Schriftstellern, die sich dann gegenseitig ihre aktuellen Texte vorlesen, wo sie dran sitzen, wobei das auch immer wieder Grund zu Unmut und Frust ist, weil es da doch manchmal hoch hergeht. Und also das muss man sich wahrscheinlich wie so eine Gruppe 47 vorstellen, wo die vor allen Dingen die Herrschaften wenig Skrupel hatten, dann auch die Damen oder andere, die sie für nicht satisfaktionsfähig gehalten haben, doch ordentlich in die Pfanne zu hauen, wenn ihnen was nicht gefallen hat. Das heißt, man könnte irgendwie Trassen zeichnen, aber vor allen Dingen sind es die, denke ich, das, was für sie dann wichtig ist, die Menschen. Und an den anderen Punkten, dann geht sie halt und notiert, was jetzt zerstört ist, was noch steht, was in so einem Mittelzustand ist.
Oft auch die Parks, das Grün, erwähnen Sie auch.
Ja, da wird dann natürlich auch oft vermerkt, dass eben die Polen da gar nicht mehr rein dürfen, weil das eben auch zum Besatzungsregime gehört hat. Ja, in manche schon oder manche sind so aufgeteilt, dann gibt es öffentliche Teile. Sie sucht auch immer, das sagt sie an einer, also relativ spät, sie sucht auch immer nach Abwechslung, nach Impulsen. Und dazu gehören auch die Farben beispielsweise, die so ein Park dann im Frühjahr oder im Sommer zu bieten hat. Sie beschreibt auch oft, wie das im Frühjahr aussieht, wenn die Blumen anfangen zu blühen oder auch im Sommer, wenn es dann grün ist. Und sie geht natürlich auch durch Warschau mit dem Auge der geschulten Kunstbetrachterin und so und hat immer wieder Bilder oder vergleicht eben so eine Trümmerlandschaft mit, keine Ahnung, Goya oder so etwas. Das heißt, es ist das konkrete Warschau und es sind die Erinnerungen. Sie sagt auch ganz oft, hier war ich vor dem Krieg mit Karol Dresdner, dem auch ein Philologe, mit dem sie diesen Dokumentarfilm machen wollte und dessen Schicksal man im Buch auch verfolgen kann. Der stirbt oder geht dann sozusagen irgendwie im Ghetto von Lodz verloren. Also wahrscheinlich kommt er ums Leben, aber das bleibt offen. Also das erfährt sie nicht mehr. Und diese Bekanntschaft und diese Spaziergänge vom Anfang sind immer wieder so ein Referenzpunkt, wo sie sagt, da war ich damals und dann haben wir über die Weichsel geschaut und das gesehen. Das heißt, dieses alte Warschau ist auch immer noch präsent, auch in diesen Spaziergängen oder Reflexionen.
Ich würde dazu vielleicht mal eine Stelle vorlesen wollen. Die stammt vom 9. Oktober 1939. Ein Kapitel für sich sind die Veränderungen, die das zerfallende Glas in der Stadt bewirkte. Erst funkelten große Scherben wie dickes Eis in der Sonne. Sie zerbrachen in dünne Eistäfelchen. Dann knirschte es unter den Füßen wie Meersand, um sich schließlich als in den Augen brennender Staub in der Luft zu verteilen. Brände und Bomben haben der städtischen Architektur den Charakter eines makabren Films verliehen. Zinnen an unpassenden Orten. Für unsere Breiten unübliche Attiken und Ajour. Briefkästen lassen sich ohne Schlüssel öffnen. Nach dem Einsturz der Mauern, die das Familienleben schützten, bleiben kleine Relikte. Ein Spiegel hängt in den Trümmern, eine Lampe vollzieht ihr Ritual, sie gehört über den Esstisch. Die Heiligkeit eines Marienbildes konnte die Katastrophe nicht abwenden. Alle Frauen schleppen Bretter, um neue Nester, Festungen, zu bauen. Auch ich müsste auf Beutezug gehen. Nein, ich will nichts bauen. Wir haben über die Stadt gesprochen und es klang aber auch immer wieder an, dass sie die Menschen beschreibt und wie sich die sozialen Beziehungen verändern unter den Bedingungen, die die Besatzer schaffen. Sie schaut durchaus kritisch, distanziert auf die polnische Gesellschaft, auf die Menschen, mit denen sie es tagtäglich zu tun hat, wie sich im Umgang miteinander Dinge verändern. Wie würden Sie das beschreiben? Was sind da so die wiederkehrenden Punkte, die sie hervorhebt? Man muss ja immer wieder ganz, ganz deutlich betonen, alles, was sie beschreibt, vollzieht sich unter den Bedingungen der deutschen Besatzungsherrschaft. Es sind die deutschen Besatzer, die Dinge aktiv anstoßen, die Dinge geschehen lassen, weil sie sozusagen zu ihrer Agenda passen. Und es ist also sozusagen nicht losgelöst zu betrachten von dem, was die deutschen Besatzer da eben an Regiment und Ordnung errichten.
Ja, also das steht außer Frage, wer sozusagen die moralische Verantwortung und auch konkrete Verantwortung für das, was in Warschau in dieser Zeit geschieht, trägt. Das ist für Aurelia Wilijinska klar. Das sind die Deutschen, die Besatzer. Und sie beschreibt aber trotzdem als Polin vor allen Dingen die polnische Gesellschaft, was es auch, was auch tatsächlich, wenn man nur diesen Text lesen würde und nichts anderes, tatsächlich zu einer Verschiebung der Perspektive führen könnte, dass man sagt, die schimpft ja nur auf die Polen sozusagen. Aber das ist ihr Referenzpunkt. Also die Deutschen als Besatzer, die sind, die sind jenseits von Gut und Böse tatsächlich, weil die sind quasi da eingefallen und haben das ganze Unheil in Gang gesetzt. Was die polnische Gesellschaft betrifft, ist, glaube ich, der Hauptpunkt, unter dem sie auch leidet, das Verschwinden der Solidarität. Das beschreibt sie am Anfang, wie die Menschen sich helfen, wie sie auch noch kampfesmutig sind und was machen und sich nach und nach immer weiter anpassen. Teilweise eben, weil sie überleben müssen. Wie Leute Geschäfte machen, das ist ein großes Thema, wie die Lebensmittelpreise steigen beispielsweise. Später beschreibt sie, wie Leute auch Handel treiben und unglaubliche Profite in kürzester Zeit machen, wenn sie irgendwie an ein begehrtes Gut kommen. Und natürlich ist ein großes Thema für sie, die viele jüdische Freunde hat, auch die Frage, was mit diesen Menschen passiert. Das heißt erstens, dass die untertauchen müssen, dass sie Hilfe brauchen. Sie leistet diese Hilfe, dass es aber auch viele Polen gibt, die sich zu Handlangern der Besatzer machen, indem sie die Polen, die sie auf der Straße entdecken, diejenigen, die sich noch raustrauen, eben denunzieren und an die Deutschen ausliefern. Das heißt, sie beschreibt ja vor allen Dingen tatsächlich so auch ein Zerfall in gewisser Weise der Gesellschaft unter dem Druck der Besatzung.
Was sind so die wesentlichen Bedingungen, die die Besatzer schaffen? Also es klang eben schon an Verdunkelungsgebot, nächtliches Ausgehverbot, dann wird Warschau zu einer sehr segregierten Stadt, weil es Bezirke gibt, die nur für Deutsche sind. Es gibt in den Straßenbahnen Abteile, die nur für Deutsche sind. Sie beschreibt sehr eindrücklich, wie quasi vom ersten Moment an Juden schikaniert werden, willkürlich getötet werden. Dann gibt es für die gesamte Bevölkerung, ob jüdisch oder nicht jüdisch, ständig neue Reglements, zum Teil absurde Reglements. Irgendwann ist das Fahrradfahren verboten, dann ist Musik auf der Straße verboten. Irgendwann geht es los, dass man planmäßig Jagd macht auf Arbeitskräfte, die dann ins Deutsche Reich geschafft werden. Und man schafft es natürlich auch, Zwietracht zu säen innerhalb der Bevölkerung, indem man eben manche Leute mit Aufgaben betraut, sei es polizeilichen Aufgaben, Verwaltungsaufgaben. Sind das so die wesentlichen Momente oder würden Sie da noch Dinge ergänzen?
Nein, ich denke, das ist im Großen und Ganzen das. Und im Laufe der Kriegsjahre kommt natürlich der Terror dazu, der dann irgendwann durch Gegenterror beantwortet wird, weil das kann man ja auch nicht oft genug betonen. Polen das einzige Land war, was in dem Sinne nicht kapituliert hat unter der Besatzung. Und es gab die ganze Zeit einen illegalen Untergrundstaat. Und man hat versucht, letztlich das Staatsgebilde, auch wenn Polen de facto geteilt war zwischen eben Dritten Reich und der Sowjetunion, aufrechtzuerhalten. Es gab Schulwesen, es gab die Untergrundarmee, also später gab es diverse, aber man hat versucht, die auch gewissermaßen zu einem militärischen Arm der Exilregierung zusammenzuführen und die sich dann gegen diese, und die auch eine Justiz hatten beispielsweise, die unter anderem auch Kollaborateure zum Tode verurteilt hat. Diese Urteile wurden teilweise auch vollstreckt. Es gab Anschläge auf Funktionsträger, also deutsche Funktionsträger der Besatzung, die dann wieder mit Gegenanschlägen beantwortet wurden, sodass sich das bis zum Sommer 1944 dann hochschaukelt. Und dann, was auch eine der interessanten Sachen für mich war beim Lesen des Tagebuchs und bei der Auswahl der Stücke, dass dann der Warschauer Aufstand letztlich als logische Konsequenz dessen erscheint, was heute auch in Polen gar nicht so selbstverständlich ist. Auch da wird diskutiert. Hatte das einen Sinn, dass so viele auch gut gebildete junge Menschen ums Leben kamen für eine militärische Aktion, die letztlich zu nichts geführt hat? Ne? Was man natürlich damals einerseits noch nicht wusste, als man den Aufstand begonnen hat, aber andererseits eben auch dadurch erklärbar wird, dass die Situation zunehmend unerträglich wurde.
Sie haben gesagt, dass der Terror im Laufe der Zeit zugenommen hat. Man muss natürlich sagen, dass dieser Krieg von deutscher Seite aus quasi vom ersten Tag an mit großer Grausamkeit und auch mit Rücksichtslosigkeit und Brutalität gegenüber der Zivilbevölkerung geführt worden ist. Polen ist das Land, das im Zweiten Weltkrieg am längsten von Deutschland besetzt war und das relativ zur Bevölkerungsgröße auch den größten Blutzoll hatte. Also 17% der polnischen Bevölkerung, gemessen am Vorkriegsstand, ist ums Leben gekommen im Zweiten Weltkrieg. 6 Millionen Polinnen und Polen insgesamt. Und das ist ein Punkt, auf den ja von polnischer Seite aus auch immer wieder zu Recht hingewiesen wird. Wie schaut denn Aurelia Wileżyńska auf die deutschen Besatzer? Sie haben gerade schon so das kurz gestreift, so gesagt, die waren so jenseits von Gut und Böse. Mir ist so aufgefallen, dass es ist nicht vollkommen hasserfüllt, was sie schreibt. Es ist zum Teil, würde ich sagen, fast so ein bisschen ironisch, weil sie ja die Deutschen an ihrem traditionellen Dünkel misst, ihrem zivilisatorischen Überlegenheitsgefühl. Heute würden wir es auch einen antislawischen Rassismus nennen. Also dieser Glaube der Deutschen, durch die Technik überlegen zu sein, durch die Wirtschaft überlegen zu sein, durch die Kultur überlegen zu sein, Organisationsweltmeister zu sein. Und sie kontrastiert das ja immer wieder mit den Zuständen, die die Deutschen in Polen geschaffen haben, der allgegenwärtigen Zerstörung, dem allgegenwärtigen Elend und eben auch diesen sozialen Zerfallserscheinungen, über die wir gesprochen haben.
Ja, also vielleicht muss man nochmal sagen, also jenseits von Gut und Böse bedeutet eindeutig Böse.
Ja.
Also das ist, ja, das steht die ganze Zeit in dem Buch außer Frage. Und da gibt es auch Stellen, also auch, ich glaube, kurz nach dem Aufstand im Warschauer Ghetto schreibt sie eben ganz eindeutig, dass sie, dass die Deutschen nicht nur in den Augen der Bonifraterska, was eine Straße im Ghetto war, sondern der ganzen Welt Schande auf sich geladen hätten. Also dieser Punkt ist, der ist völlig unzweifelhaft. Und auch in einer anderen Hinsicht, weil sie sagt, die Deutschen haben, also auch dann, weil wir gerade drüber gesprochen haben, was in der polnischen Gesellschaft für negative Prozesse angestoßen wurden unter der Besatzung. Der andere Punkt ist, dass sie sagt, irgendwie, ich hasse die Deutschen dafür, dass sie eben so viel Böses in den Menschen entfesselt haben, von dem sie nicht glaubt, dass das, selbst wenn die Deutschen den Krieg verlieren und wieder verschwinden und Polen wieder ein freies Land ist, dass das verschwinden wird.
Sie denkt sehr oft über die Zukunft eines Nachkriegspolens.
Ja, und auch was aus der Gesellschaft werden soll,
ja,
wo die einen die anderen verraten,
ja,
oder über den Tisch ziehen bei Geschäften und so weiter, wo eben, ne, und sagt, ja, wir müssen ja aber trotzdem irgendwann wieder miteinander leben. Das ist ein großes Thema. Wenn es um die Deutschen geht, dann ist einmal das, was Sie gesagt haben, ebenso der auch durchaus Spott der Leidenden, so eine Art Galgenhumor, dass man sagt, na, die wollten uns hier die Kultur bringen und jetzt, verendet das Vieh in den Waggons, weil sie nicht mehr keine Züge mehr haben, um die aus dem Osten noch wieder ins Reich, wie es immer heißt, zu schicken. Und andere Mängel der Organisation spielen eine Rolle. Und dann gibt es immer wieder so kleine Porträts von einzelnen Personen, die im Buchladen Postkarten von Warschau kaufen und wie Touristen quasi nach Dienstschluss, um genau den Lieben daheim zu zeigen, wo sie jetzt sind. Aber dann teilweise auch schon fragen irgendwie, na, was ist denn das für ein Platz? Und sie dann sagt, naja, wie wollt ihr die erkennen, wenn wir sie schon nicht mehr wiedererkennen? Mhm. Nach den Bombardierungen oder auch von dem Gutshof beschreibt sie eine Episode, wie da Deutsche, die auf dem Weg nach Osten Zwischenstation gemacht haben, weiterziehen und am nächsten Tag aber dann einer der Soldaten mit dem Motorrad wieder nochmal angebraust kommt, weil irgendwie sein Ehering verloren gegangen ist, den er als irgendwie Untersetzer für sein Frühstücksei benutzt hat und der dann irgendwann im Kompost an irgendeiner Eierschale gefunden wird. Oder einen anderen älteren Wehrmachtssoldaten, der auch irgendwas erzählt und hinterher unvermittelt ausbricht und sagt, naja, aber irgendwie, der Krieg ist auch nicht meine Schuld. Also der, wo dann man schon merkt, es gab auch welche, die wussten, dass sie da was in eine ziemlich üble Sache verwickelt sind. Und ich glaube, das interessiert dann wiederum die Journalistin und die Schriftstellerin, diese Figuren einfach. Und zum Teil sind das dann auch schon Episoden eher aus der zweiten Kriegshälfte, wo schon sich langsam abzeichnet, dass Deutschland den Krieg verlieren könnte oder die Hoffnung zumindest immer da ist und immer wieder befeuert wird und die Besatzer eben nicht mehr als die großgewachsenen, aufrecht marschierenden Soldaten in ihren glänzenden Uniformen und so weiter erscheinen, sondern tatsächlich eben als Menschen.
Zu den Dingen, die sie beschreibt oder auf die sie sich sozusagen bezieht, wenn sie vom Selbstbild der Deutschen als sozusagen die Nation der Wissenschaft und Technik spricht, gehört eben auch die Shoah. Und ich war bei der Lektüre überrascht. Wir haben am Anfang des Gesprächs kurz das Thema gestreift, Informationsstand. Wie kommt man an Informationen? Und ich war ja regelrecht verblüfft im weiteren Verlauf des Tagebuchs, wie viel sie weiß. Also sie weiß Bescheid darüber, dass die Deutschen den Judenmord eben quasi wissenschaftlich auf industrieller Basis durchführen. Es fällt der Begriff Gaskammer zum Beispiel. Ich weiß nicht, was da im Polnischen stand. Also es ist zumindest in der deutschen Übersetzung so. Sie weiß, dass die Ausplünderung der Juden auch essentieller Teil der deutschen Vernichtungspolitik ist. Sie ist sehr gut informiert darüber, was auf den Kriegsschauplätzen zum Beispiel in Nordafrika los ist, aber auch in Europa, in Russland. Und sie macht sich auch keine Illusionen darüber, was die Absicht der Deutschen angeht, die polnische Intelligenz zu vernichten. Also das taucht auch an mehreren Stellen im Buch auf, dass sie ganz klar bei den Tötungsaktionen, bei den Deportationen eine bestimmte Strategie dahinter sieht. Gab es viele Menschen im damaligen Polen in der Hauptstadt, die so gut informiert waren? Wir haben eben über die andere Erinnerungsliteratur gesprochen, andere Zeugnisse aus der Zeit, die es gibt. War dieses Wissen sehr weit verbreitet oder musste man sich da wirklich schon sehr aktiv bemühen und auch so gut in der Lage sein, Informationen einzuordnen und sich einen Reim darauf zu machen, wie das bei Aurelia Wileszynska der Fall war?
Also wie es insgesamt in Warschau ausgesehen hat, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber also diese Informationen waren da, die sind kursiert und gerade was die Shoah betrifft, findet man das auch in anderen Texten. Das schon so ein grobes Wissen, also auch viele Juden wussten, was ihnen bevorsteht, wenn sie deportiert wurden aus den Ghettos. Und die Polen wussten das auch, denke ich. Also ob jetzt im ganzen Ausmaß, weiß man nicht. Und auch im Tagebuch kommen ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob da entsprechende Passagen drin sind, aber es gibt In der polnischen Fassung gibt es auch immer wieder Informationen über Dinge im Zusammenhang mit der Shoah, wo man dann sagt, das waren eben auch Gerüchte. Die aber, auch wenn sie jetzt, also über Tötungsmethoden beispielsweise, die aber trotzdem auch, wenn sie sich dann als falsch rausstellen, doch belegen, dass das schon klar war, was in den, also in Auschwitz und Majdanek und Treblinka passiert.
Auch über die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen berichtet sie zum Beispiel an einer Stelle und die apokalyptischen Zustände in den Lagern.
Ja, und da bezieht sie sich ja dann eben auch auf einen Bekannten. Das heißt, im Tagebuch sind ja auch ein paar Briefausschnitte von Menschen, die ihr aus anderen Städten geschrieben haben. Das heißt, sie hat schon auch im Kontakt noch mit Menschen an anderen Orten gestanden, die eben ihr geschildert haben, was sie dort gesehen und erlebt haben.
Ich hatte schon gesagt, wir sprechen vielleicht nochmal darüber, welche Person uns da entgegentritt in diesen Aufzeichnungen. Und was, also einerseits auf der Oberfläche tritt einem relativ schnell eine frankophile europäische Kulturbürgerin entgegen, eine intellektuelle, liberal gesinnt. Sie bezeichnet sich auch als Pazifistin, als Atheistin, womit sie natürlich so ein bisschen quer liegt zu dem doch sehr katholisch geprägten Land, in dem sie aufgewachsen ist. Was mir aber sehr stark aufgefallen ist, ist ihre große Autonomie. So würde ich es vielleicht mal formulieren. Also sie ist zu dem Zeitpunkt, wo die Tagebücher entstehen, unverpartnert. Ganz am Anfang schreibt sie auch mal, wie sie das genießt, sozusagen frei und ungebunden zu sein. Und während dieser Kriegsjahre ist sie zwar, Sie haben das erwähnt, sehr engagiert. Sie bleibt selten untätig. Sie hilft Leuten, bewahrt Sachen auf, gewährt ihnen Unterschlupf. Sie nimmt an einem Besuchsdienst für verwundete polnische Soldaten in einem Krankenhaus teil. Und trotzdem wahrt sie auch immer die Distanz, die sie vielleicht auch erst so richtig in die Lage versetzt, Beobachterin zu sein. Und sie hat Sie haben gesagt, das ändert sich auch so ein bisschen im Laufe der Zeit. Sie hat so eine Art von Fatalismus, der aber nicht in Apathie mündet. Mir ist direkt am Anfang des Krieges im September schreibt sie, ich nehme, was das Schicksal bringt und sei es der Tod. Das ist mir seit einiger Zeit gleichgültig. Aber was ist mit allen anderen, der Idee des Friedens? Und das ist, glaube ich, genau auch so ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist, dass sie immer wieder damit ringt, ihre humanistischen Überzeugungen, ihr positives Menschenbild, eigentlich ihren Glauben an die Menschheit mit dem in Einklang zu bringen, was sie tagtäglich sieht. Wie würden Sie diese Person beschreiben, mit der Sie sich ja jetzt sehr intensiv beschäftigt haben? Sie haben ja nicht nur die 300 Seiten gelesen, sondern die 1200 Seiten.
Ja, also sie war auf jeden Fall ein Freigeist. Was vielleicht eine Rolle spielt, ist, dass sie bei Kriegsbeginn schon nicht mehr ganz jung war. Also sie ist 1881 geboren. Also zumindest ist das Geburtsdatum, auf das sich die meisten Biografen einigen. Also nach anderen Quellen ist sie vielleicht auch noch ein paar Jahre jünger gewesen, aber also eigentlich ist 1881 verbucht. Das heißt, sie war Ende 50, als der Krieg losging, hatte ein bewegtes Leben hinter sich, also auch durchaus diverse, also eine lange, nicht auf ihre Initiative hin zu Ende gegangene Beziehung mit Jan Parandowski, der später auch als Schriftsteller in Polen berühmt geworden ist. Sie schildert auch immer wieder oder verweist auch immer wieder auf Affären, die sie dann auch in der Pariser Zeit und sonst wie hatte. Und auch in der Kriegszeit bekommt sie dann noch Besuch von einem ehemaligen Verehrer, den sie dann aber doch eher auf Distanz hält. Das heißt, sie hatte womöglich in der Tat das Gefühl, dass sie auch in diesem Sinne nicht mehr so viel zu verlieren hat, weil sie schon viel erlebt hat. Dann kommt dazu, dass sie ja doch schwankt auch in ihren Emotionen. Das heißt, von Kampfeslust, Tatengeist hin zu doch Niedergeschlagenheit, Müdigkeit. Sie hat auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, lässt sich aber davon nicht unterkriegen und hat so einen starken, ja, ethischen Imperativ, der sie dazu bringt, trotzdem den Menschen zu helfen, die sie dann auch ja als ihre Schützlinge bezeichnet. Das heißt, sie war wahrscheinlich jemand, auf den man sich verlassen konnte in Notsituationen, auch wenn sie oft schimpft, dass ihre Schützlinge eben zu viel von ihr verlangen oder immer noch nicht anerkennen, wie die Realitäten sind. Und manchmal auch tatsächlich offen sagt, also wenn ich anstelle von dieser oder jener Person wäre, ich würde mich umbringen. Und sich fragt, wie kann man so leben? Also da hat sie zumindest in der Theorie auch eine recht radikale Position. Und gleichzeitig ist sie offen. Die redet mit allen, also geht auch in diesen Schriftstellerverband, obwohl da Menschen sind, die sie unmöglich findet. Auch Leute dort sind, die mit den deutschen Besatzern kollaborieren. In Wielgolas, eben dort auf dem Gutshof ihres Bruders, da spricht sie sowohl mit den klerikalen Priestern als auch mit den ebenso volksfromm katholischen Verwandten, als auch mit eindeutig rechtsradikalen und antisemitischen Familienmitgliedern, die teilweise zusammen mit den deutschen Jagd auf Juden machen. Das heißt, sie ist offen auch, also auch in dieser Hinsicht ein Freigeist, ohne aber da in ihren eigenen Positionen zu schwanken. Vielleicht so, also das, weil ja, das ist auch etwas, wo ich denke, das ist eine Haltung, die unter Umständen vielleicht auch heute selten ist, dass halt Leute eindeutige Positionen haben, aber trotzdem in der Lage sind, irgendwie denen mit eindeutig anderen Positionen zuzuhören, zumindest. Ohne jetzt eben von ihren Positionen abzuweichen, aber zu sagen, naja, wir müssen halt reden. Und es hilft ja auch sozusagen dann zur Schärfung der eigenen Position unter Umständen. Ich glaube, das ist auch was für sie wichtig ist, dieser Austausch. Sie liest auch viel in dieser Zeit, gerade wenn sie eben aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Stadt kann oder reisen kann. Das heißt, sie ist eigentlich, glaube ich, immer auf der Suche nach Neuem, nach Impulsen, irgendetwas, das sie auch oder ihren Geist in Gang hält.
Ja, es gibt noch viele spannende Facetten an diesem Buch, an dieser Person, über die ich gerne reden würde, wir könnten auch noch was vorlesen, aber ich würde mit Ihnen gerne noch über das Thema Übersetzen reden, beziehungsweise auch Ihr Interesse an der polnischen Sprache und Literatur. Sie sind im tiefsten Westen der Republik aufgewachsen, noch tiefer im Westen als Bochum, nämlich in der Eifel. Da ist Polen erstmal weit weg. Zu der Zeit, als Sie groß geworden sind, lag Polen auch noch hinter dem Eisernen Vorhang. Woher kam Ihr Interesse für das Land, für seine Literatur? Hatte das was mit dem Ruhrgebiet zu tun, das in der Nähe ist, wo es ja doch eine starke polnische Prägung gibt?
Nein. Das Interesse kam ganz einfach dadurch, dass meine Schule einen Austausch mit einer polnischen Schule angefangen hat, Ende der 1980er Jahre, und ich da mitgefahren bin und ja, seitdem regelmäßig nach Polen fahre, sozusagen. Also das war sozusagen so eine jugendliche Faszination, die damit zu tun hatte, dass halt ja, Polen in jeder Hinsicht anders war. Also wenn man aus einem kleinen Eifeldorf kommt, dann ist auch eine niederschlesische Mittelgroßstadt erstmal eine Stadt was Tolles. Dann war Polen damals, also 1989 war ich zum ersten Mal da, kurz vor der Wende, war natürlich eben, weil es hinter dem Eisernen Vorhang lag, auch nochmal faszinierend. Man hatte allein das Geldtauschen, was man natürlich nicht offiziell gemacht hat und so, das hatte schon sowas Abenteuerliches beispielsweise. Dann war alles auf so eine merkwürdige Art und Weise runtergekommen, also so eben sozialistisch runtergewirtschaftet. Aber es hatte trotzdem einen Charme, weil natürlich auch die Altstädte oder so, was die waren halt noch Altstädte, ne, weil vieles eben restauriert wurde und nicht wie in den westdeutschen Großstädten dann im Zweifelsfall ja noch mehr kaputt gemacht, damit man vielleicht eine schönere Straße oder funktionalere Gebäude hinstellen konnte. Und das heißt, das hatte irgendwas. Mhm. Und die Gastfreundschaft natürlich der Leute.
Trotz allem, was gewesen war.
Ja, das habe ich anfangs auch nie so genau verstanden oder auch später im Studium, bis mir dann klar wurde, dass halt im Gegensatz zu den Sowjets, die Deutschen halt doch als Verlierer da weggegangen sind. Und die Abneigung, sich beispielsweise, wenn wir als Studenten da waren und die Kommilitonen oder Freunde, die in Polnisch mit russischem Akzent gesprochen haben, per se schlechter behandelt wurden als ich beispielsweise oder andere Freunde, die mit deutschem Akzent Polnisch gesprochen haben. Mhm. Das war dann klar, weil diese Zwangsherrschaft, die war natürlich noch viel näher. Mhm. Naja, aber das hat in diesen Besuchen anfangs als Schüler auch nie eine Rolle gespielt, tatsächlich. Also das war, muss man sagen, die Häuser, das waren teilweise noch alte deutsche Häuser, von denen auch die Karolina Kuschik in den Häusern der anderen schreibt. Das weiß ich noch bei einem Freund, der bei seinem Opa gewohnt hat. Da hing tatsächlich noch der deutsche Segensspruch über der Tür. Der hatte dann auch Anfang der 90er noch nichts geändert. Die Wohnung war, wie sie 1945 verlassen wurde. Das war das. Andere haben in irgendwelchen Plattenbauten gewohnt, in zwei oder drei Zimmerwohnungen, wo aber dann trotzdem für die Besucher irgendwie auf wundersame Weise immer ein Zimmer frei war. Mhm. Das heißt, das war so im Großen und Ganzen war einfach eine Welt, eine ganz andere Welt. Und also ehrlicherweise muss ich wahrscheinlich sagen, wenn wir nach Frankreich oder nach England oder Italien gefahren wären, dann wäre ich halt Romanist oder Anglist geworden. Mhm. Aber das war eben tatsächlich
ein biografischer Zufall,
ja,
letztlich.
In gewisser Weise ja. Mhm.
Sie haben vom Polnisch sprechen mit deutschem Akzent geredet. Was würden Sie sagen, was sind die größten Hürden, wenn man als Deutscher Polnisch lernt? Also die beiden Sprachen, Polnisch ist eine slawische Sprache, Deutsch nicht. Muss man sich in eine komplett andere Struktur reindenken? Ist es die Aussprache der Begriffe? Was würden Sie sagen, was sind so die spezifischen Herausforderungen, die jemand mit Deutsch als Muttersprache hat, wenn er Polnisch lernt?
Ich glaube, das Abschreckendste sind erstmal tatsächlich diese Zischlaute beispielsweise, was man auch daran merkt, dass also alle, die irgendwas Polnisches aussprechen, ohne Polnisch zu können, versuchen, irgendeinen Zischlaut unterzubringen, obwohl gar keiner drin vorkommt in dem Wort. Aber das ist sowas Typisches, was auch tatsächlich irgendwie, da muss man ein bisschen Zungengymnastik betreiben, bis man das alles halbwegs hinkriegt. Das ist aber zu bewältigen. Genauso die Grammatik. Da wird immer gesagt, die Polen haben 7 Fälle, wobei der 7. jetzt so langsam verschwindet. Aber das ist ein bisschen anders strukturiert als im Deutschen, aber auch letztlich sehr regelmäßig. Was mir, glaube ich, wenn ich Polnisch sprechen muss oder mal was Polnisches schreiben soll, die meisten Schwierigkeiten macht, sind die Verbformen. Also in Polnischen gibt es immer zwei Wörter pro Verb, die dann was damit zu tun haben, ob jetzt eine Tätigkeit abgeschlossen ist oder nicht, wenn man davon spricht. Mhm. Und damit kann man ziemlich viel nuancieren. Und das ist etwas, was es im Deutschen, also zumindest als grammatische Form, nicht gibt und was im Polnischen auch ein bisschen anders funktioniert. Und wo ich sowohl beim Sprechen, wie gesagt, als auch manchmal beim Übersetzen überlegen muss, Moment mal, ist denn da jetzt von einer abgeschlossenen, einmaligen Tätigkeit die Rede oder geht es um was regelmäßig passiert? Was natürlich dann auch für die Übersetzung seine Konsequenzen hat. Aber grundsätzlich, nachdem ich mal versucht habe, Japanisch zu lernen, würde ich sagen, Polnisch ist gar nicht so schwer.
Was macht für Sie eine gute Übersetzung aus? Ich muss daran denken, ich habe nicht viele Bücher gelesen, die aus dem Polnischen übersetzt sind. Ich kann mich aber gut daran erinnern, dass ich sowohl bei ihrer Übersetzung von Carolina Kuschicks Buch, als auch bei drei Romanen, die ich von Joanna Bator gelesen habe. Und die Übersetzerinnen waren Lisa Palmes und Esther Kinski. Jedes Mal gedacht habe, was für tolle Übersetzungen, weil mir das gerade bei Sachbüchern immer wieder so geht, dass ich sozusagen im Deutschen die Ausgangssprache sehe. An bestimmten Satzkonstruktionen, die nicht falsch sind, aber wo man genau weiß, wäre das Buch von vornherein auf Deutsch geschrieben worden, dann wäre die Formulierung eine andere gewesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich eine Übersetzung lese, von der ich denke, wow, toll. Also man merkt überhaupt nicht, dass es übersetzt ist. Das ist ein glänzendes Deutsch. Könnte es natürlich sein, dass jemand, der die Ausgangssprache spricht, sagt, Katastrophe, hat mit dem Original überhaupt nichts zu tun. Kann man es überhaupt generalisieren, wenn sie an so einen Text rangehen? Man könnte ja sagen, es ist so das Spannungsfeld von Angemessenheit im Sinne von den sachlichen Gehalt rüberbringen und Schönheit. Also sprich, dass es in der Zielsprache gut funktioniert. Ist das eine Frage, die Sie sozusagen von Satz zu Satz jedes Mal neu beantworten? Haben Sie da eine generelle Herangehensweise?
Die klassische Übersetzerantwort auf all solche Fragen lautet immer, es kommt drauf an.
Ja.
Also es kommt auf den Text an, auch aufs Genre. Also ich übersetze ja auch
viel Lyrik. Also
Lyrik beispielsweise. Da würde man sagen, schadet es unter Umständen nicht, wenn man das Original vielleicht ein bisschen mehr durchhört. Beim Sachbuch würde ich sagen, da soll die Sprache dann möglichst wenig stören, sozusagen. Also das ist nicht der Ort, außer es ist jetzt an einer bestimmten Stelle gewollt, dass irgendwas, also ein Wortspiel beispielsweise oder was auch immer, aber da geht es ja zum großen Teil doch um Vermittlung von Informationen. Und das ist dann der Fokus letztlich, der da stehen sollte. Bei so einem Buch, was irgendwo dazwischen ist, wie eben das Tagebuch von der Aurelia Wilesinska, da ist es in der Tat tatsächlich manchmal von Satz zu Satz oder von Abschnitt zu Abschnitt zu entscheiden, worauf man jetzt den Fokus legt, wobei das inzwischen, das ist dann vielleicht auch eine Frage der Erfahrung oder sowas, gar nicht mehr unbedingt so ein bewusster Prozess ist, sondern intuitiv passiert. Also ich weiß, am Anfang habe ich viel mehr überlegt. Kann ich jetzt da diese komische Redewendung stehen lassen oder nicht? Oder muss ich es doch irgendwie ein bisschen glätten und darf ich es glätten? Also all diese Fragen, also die man dann den Übersetzungen auch ansieht, weswegen ich nicht so gerne in alte Übersetzungen reingucke. Aber das macht man irgendwann automatisch. Und letztlich ist für mich das Kriterium, dass es ja für mich stimmig sein muss. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe das wiedergegeben, was ich da gelesen habe oder zu lesen geglaubt habe, dann ist es gut. Und was ich gerne mache, ist, wenn die Möglichkeit besteht, so eine kleine Notiz am Ende des Buches zu machen, wo ich ein paar Prämissen, die ich bei der Übersetzung hatte, darlege, weil das dann sozusagen der Maßstab ist, an dem ich gemessen werden möchte. Also wenn jetzt jemand sagt, das ist eine konzeptionell völlig falsche Grundentscheidung gewesen, dann kann man nichts machen, dann wird diesem Leser diese Übersetzung unter Umständen nicht gefallen. Aber da kann man dann über die Grundentscheidung diskutieren, aber nicht über die Übersetzung sozusagen. Ne? Mhm. Und wenn jemand sagt, okay, irgendwie da sollte dieses und jenes erreicht werden, es ist aber nicht erreicht worden oder hätte anders besser erreicht werden können. Also das ist sozusagen so eine Übersetzungskritik, wo ich dann was mit anfangen könnte. Mhm. Und die ich mir im Zweifelsfall, wenn Übersetzungskritik auch im Feuilleton oder so betrieben würde, auch wünschen würde, dass man nicht sagt, das ist ja irgendwie dieses und jenes Wort hätte man ganz anders übersetzen müssen, sondern dass man sagt, was war sozusagen das Ziel oder die Strategie des Übersetzers oder der Übersetzerin und wie wurde die umgesetzt? Also letztlich wie bei jeder Kunstkritik wie man ja auch bei einem, keine Ahnung, bei einem Roman würde man ja oder Film geht man ja letztlich auch davon aus, dass man von seiner Idee oder von der Idee, die man dem Werk unterstellt, dann Rückschlüsse drauf zieht, ob diese Idee umgesetzt wurde oder nicht oder gut oder weniger gut umgesetzt.
Ja, dann kommen wir zum Schluss zu Ihrer Sachbuchempfehlung. Was haben Sie mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht von Kate Crawford den Atlas der KI, die materielle Wahrheit hinter den neuen Datenimperien. Das Buch ist schon 2021 auf Englisch oder im amerikanischen Englisch erschienen, hat im Original den Untertitel, der mir fast besser gefällt, Power, Politics and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. Und das Anliegen von Kate Crawford ist, sozusagen beim Blick auf die künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt. Die Aufmerksamkeit von den Visionen und dem Tollen, was die KI kann, auf die materiellen Grundlagen zu richten. Das heißt, es gibt ein Kapitel über die Rohstoffe, die gebraucht werden, damit also unsere ganzen Endgeräte, aber dann eben auch die Computer und die Rechenzentren funktionieren können und welche Kosten das für die Umwelt und die Gesellschaften, in denen die Minen stehen, wo diese Rohstoffe abgebaut werden, mit sich bringt. Sie blickt auf die Arbeit, die hinter der KI steht, dass die Datensätze, an denen die KI trainiert wird, letztlich von miserabel bezahlten Crowdworkern geschaffen werden, die in Akkordarbeit beispielsweise Gesichtsaufnahmen mit Schlagworten versehen, damit die halt der Algorithmus zuordnen kann und um bestimmte wiederum Vorhersagen bei Gesichtern, die er noch nicht gesehen hat, treffen zu können und so weiter. Das heißt, sie schaut darauf, was nötig ist, damit diese Utopie dieser künstlichen Intelligenz, die eines Tages für uns alle Probleme lösen soll, damit die überhaupt sozusagen denkbar ist. Und sie fragt, wozu diese Utopie dient, nämlich, wie sie sagt, der Verschleierung sozusagen der ganzen materiellen Rahmenbedingungen, in denen sie entsteht. Es ist letztlich ein pessimistisches Buch, weil man... Also es geht von diesen Grundbedingungen, geht es dann zur Kontrolle und wie auch dann die Möglichkeiten, die die KI bietet, genutzt werden. Letztlich bestehende Machtstrukturen und ökonomische Kräfteverhältnisse zu zementieren. Und sozusagen, je weiter das fortschreitet, es immer schwieriger wird, sozusagen auch nur was zu reformieren an diesen Strukturen. Aber also was mich interessiert hat an dem Buch, war tatsächlich der Blick in die Werkstatt.
Sie stellt sozusagen die Diskussion über die KI vom Kopf auf die Füße, um eine beliebte Redewendung zu zitieren.
Ja, und eine Grundthese ist, dass letztlich die KI oder das, was sich damit verbindet, die industriellen Komplexe und so weiter, letztlich nichts anderes sind als die Fortführung des wilden Kapitalismus dann des 19. Jahrhunderts. Nur mit neuen Möglichkeiten, die sich dann auch noch mit eben wirtschaftlicher und politischer Macht verknüpft.
Bereitet Ihnen die KI Sorge mit Blick auf Ihren eigenen Beruf? Also jetzt gerade am Wochenende war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Artikel einer Literaturübersetzerin, die eigentlich sehr zuversichtlich war, dass das literarische Übersetzen durch die KI nicht ersetzt werden kann. Wie stellt sich das für Sie dar? Was wäre Ihre Einschätzung?
Also meine Sorge wäre eher, dass irgendwann keiner mehr lesen kann oder lesen will. Aber wenn ich mal sozusagen zum Spaß ein Textstück bei DeepL eingebe, ist das Ergebnis meistens nicht so, dass ich sagen würde, also ich muss mir Sorgen machen. Ne? Es kommt natürlich drauf an, aber das kann man beispielsweise auch bei Crawford lesen. Die KI ist eigentlich auf Unmengen von Daten basierte Rechenleistung. Je mehr Daten natürlich zu irgendeinem Feld zur Verfügung stehen, desto eher hat die Möglichkeiten. Also wenn ich englischen Bekannten einen Brief schreiben will, dann habe ich das auch schon gemacht, dass ich den auf Deutsch schreibe, sage, bitte übersetzen. Und da ist dann tatsächlich, wenn das sowas Konventionelles ist, nicht viel zu machen. Aber schon bei Sachtexten wird es schwierig, weil da doch immer wieder auch Fachbegriffe sind oder es wahrscheinlich auch nicht so viel Datenmaterial gibt, was genutzt werden konnte, dass halt die Vorhersagen, die dieser Algorithmus trifft, mehr so Zufallsentscheidungen sind. Und da ist dann oft das Redigieren von so einem KI-generierten Text mehr Arbeit, als es selber zu übersetzen.
Also glauben Sie nicht, dass ein mögliches Zukunftsszenario zumindest bei Sach- und Gebrauchtexten wäre, dass die Übersetzung von der KI gemacht wird und ein Mensch sozusagen nur noch redigiert?
Das gibt's ja schon.
Ja.
Also solche Angebote lese ich von Kollegen, werden an die rangetragen. Die meisten weigern sich. Zu Recht.
Weil natürlich die Honorare der Übersetzerinnen und Übersetzer dann damit auch gedrückt werden.
Da hängen noch Urheberrechtsfragen mit zusammen. Wem gehört der Text? Also der gehört quasi der KI. Ne, dann, das heißt, und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, also wie bei so vielem nach dem Sinn. Also warum? Weil dann kann man ja letztlich der KI sagen, es gibt ein anderes kleines Büchlein von Christoph Drösser, was macht KI mit unserer Sprache? Da geht es mehr um ChatGPT. Und der beschreibt da teilweise, indem man gezielte Anfragen an ChatGPT stellt, ziemlich gute Ergebnisse bekommen kann. Das ist aber alles von der Art der Anfrage abhängt. letztlich. Und insofern wäre es viel sinnvoller, als irgendein Buch übersetzen zu lassen von der KI, was dann wieder redigiert werden muss, wo man dann doch wieder einen Menschen für braucht. Also, und das ist genau das, was Crawford auch schreibt. Man sagt, die KI macht das, aber eigentlich machen das Menschen, die teilweise auch die KI-generierten Ergebnisse wieder kontrollieren. Jedenfalls wäre dann wahrscheinlich, bevor man so ein Buch übersetzen und redigieren lässt, wahrscheinlich sinnvoller, bei ChatGPT einzugeben, schreibe mir bitte ein Buch, in dem in Kapitel 3 das und in Kapitel 5 das und so weiter dann das passiert, in dem die und die Wörter vorkommen. Da könnte man wahrscheinlich eher mitarbeiten. Würde ich jetzt nach meinen Erfahrungen und der Lektüre von Drösser sagen, aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert.
Das klingt ein klein wenig dystopisch und ist insofern vielleicht nicht der allerbeste Schlusspunkt. Trotzdem müssen wir mal einen Schlusspunkt machen, obwohl es vieles gibt, was ich gerne noch weiter vertiefen würde. Sowohl das Übersetzen im Allgemeinen, mit dem ich es beruflich insofern auch immer wieder zu tun habe, als ich dann Übersetzungen redigiere, als auch über KI, als auch über Aurelia Wileżyńska könnte man auch noch länger reden über ihr literarisches Werk. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, mal für heute einen Schlusspunkt machen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Und ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung heute Abend.
Vielen Dank.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.